In der Bibel finden wir zwei Schöpfungsberichte. Wusstet ihr das? Der erste Schöpfungsbericht steht in Kapitel 1. Das ist eine priesterliche Schöpfung. Er stammt aus der Zeit der Wegführung des Exils in Babylon, basiert in der Struktur auch auf babylonische Schöpfungsmythen, kann man sehr schön nachvollziehen, und gehört zur Gründungsurkunde des Judentums. Das ist gar kein israelitischer Text, sondern ist ein Text des Judentums. Die Priester in Babylon haben den Glauben an den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bewahrt, indem sie sozusagen sprachfähig wurden mit Einflüssen aus der Umgebung. Viel älter als dieser erste Schöpfungsbericht und ein wahrhaft israelitischer, gesamtisraelitischer Text ist der zweite Schöpfungsbericht. Der hat einen völlig anderen Charakter, der ist nicht so strukturiert wie ein Gedicht, nicht so strukturiert in Lernform, dass man ihn leicht auswendig lernen konnte mit Wiederholungen. Und siehe, was Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist alles Lernform sozusagen. Der zweite Schöpfungsbericht ist literarisch eine völlig andere Gattung. Wer von euch kennt Kinder, sagen wir so, ab dem zweiten, dritten Lebensjahr geht das los, die wissensdurstig sind, die einem ein Loch in den Bauch fragen können, die nicht aufhören und immer weiter fragen, wo komme ich her? Aus Muttis Bauch. Und wo kommt Mutti her? Aus Omas Bauch. Und wo kommt Oma her? Und immer weiter zurückfragen, wo geht das alles eigentlich los? Warum sind Menschen so böse? Und bringen einander um. Es sind die großen Fragen der Menschheitsgeschichte, die im zweiten Schöpfungsbericht in Gestalt einer Gute-Nacht-Geschichte erzählt und aufgearbeitet und berichtet werden. Das ist ganz, ganz große Theologie, nicht nur wegen dem ersten Schöpfungsbericht, gerade auch wegen dem zweiten Schöpfungsbericht ab Kapitel 2, 1. Mose 2 und 3 sozusagen. Dieser ist die Bibel-Weltliteratur, ja, auch viel wegen vieler anderer Texte oder so. Das ist großes Kino literarisch. Wir haben heute vor uns nur einen Blick in den zweiten Teil von zweiten Schöpfungsbericht, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Und man muss das im Ganzen lesen. Eigentlich hatten sie nur vorgeschlagen, das bis irgendwie bis Vers 15 oder so oder bis Vers 17 zu machen. Aber ich habe gesagt, es geht gar nicht anders. Man muss das im Ganzen lesen. Es ist also, stellt euch vor, es ist Abend und man hat die großen Fragen der Welt und ich bin jetzt mal in der Rolle von Opa. Da muss ich mich ja einüben. Augen zu und zuhören. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß und hat es euch nicht gesagt. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er offensichtlich klug machte. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Dem gab sie auch davon und auch er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und nicht etwa, was gut und böse ist. Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er in den Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Aber Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er, also Gott, sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, weil du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch noch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Deshalb wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Also ich meine, kennt ihr die Geschichte? Ich finde, es ist eine wunderbare Geschichte. Es ist großartig erzählt, das muss man sagen. Und ich habe schon vor dem Gottesdienst zu Carsten gesagt, er hat darum gebeten, dass ich es nicht tue. Es ist Stoff, führen könnte man ein ganzes Jahr drüber predigen. Ich würde sogar noch weitergehen. Es ist Stoff in diesem Text für ein ganzes Leben. Stoff für ein ganzes Leben. Denn ich muss aus meiner Beobachtung, aus der Perspektive Retropästhese, also so Rückblick von 61 Jahren auf das, was ich von Anfang an, ich bin ja damit groß geworden, ich kenne diesen Text natürlich von Kindesbeinen an, ich habe ihn gelesen, als ich lesen konnte sozusagen, kenne ihn von Anfang an. Ich habe ihn immer wieder anders gelesen. Ich lese ihn heute auch nochmal anders als vor 20 Jahren und vor 40 Jahren. Also insofern wird man mit diesem Text nicht fertig. Was machen wir jetzt? Ein bisschen habe ich schon Zeit vertan damit, um das so ein bisschen einzuordnen. Es ist die zweite Schöpfungsgeschichte, die erzählt wird. Und ich kann nicht alles Theologie bis ins Letzte hier ausführen. Das will ich auch gar nicht. Man zerredet diesen Text. Ich glaube nämlich, dass er schon dadurch spricht, dass man ihn gut vorliest. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe eine Überschrift gegeben über diesen Text und habe damit ein Thema aus diesem Text herausgegriffen. Und das ist das Thema des Vertrauens, beziehungsweise der Vertrauensbruch. Dieser Text hat ja einen Vorläufer, das ist der erste Teil, der in Kapitel 2 des ersten Buches Mose steht, wo Gott den Menschen macht und ihn in den Garten setzt und er lässt ihn dort und nur auf sein Wort hin soll der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens essen. Und Gott verlässt sich darauf, Gott vertraut dem Menschen, dass er sein Wort hält, sozusagen. Und sich an Gottes Wort hält, sagen wir mal so rum. So. Und jetzt ist eben hier, kommt die Schlange ins Spiel und die Versuchung sozusagen. Ich glaube, es ist vielleicht der wichtigste Part dieses Textes, ist die Sache mit dem Vertrauen zwischen Gott und Mensch. Weil die Bibel nimmt immer wieder darauf Bezug, wenn sie über Sünde spricht und versucht, Sünde zu erklären, dann versucht sie das so zu erklären mit, wie soll ich das sagen, versucht sie es mit dem zerbrochenen Vertrauen zwischen Gott und Mensch zu erklären. Wir haben ja so eine auch dumme Art, Sünde auf Einzelverfehlungen zu projizieren, damit macht man Sünde zum Verkehrssünder oder die Liebe Sünde oder was auch immer. Das ist nicht gemeint. Sünde ist etwas Grundsätzliches, etwas, was Beziehung zerstört, was das kaputt macht zwischen Gott und Mensch und nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern was auch die Beziehung kaputt macht zwischen Mensch und Mensch. Die Bibel nimmt immer wieder darauf Bezug und deshalb will ich es hier mal ein wenig erklären. Gott setzt darauf und das ist der Ausgangspunkt, dass die Menschen ihm vertrauen wie Kinder einem Vater und einer Mutter. Man muss auch sagen, Gott ist ja nicht nur Vater, Gott ist mindestens auch genauso viel Mutter. Gott ist jenseits dessen, was wir sind, denn es steht ja auch in der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und als Frau. Und erst wenn das irgendwie zusammenkommt, Mann und Frau, dann entsteht Gott Ebenbildlichkeit, kann man schon auch so sagen. Deshalb ist Gott nicht nur der Vater, ist auch Mutter. Und dieses Vertrauen zwischen dem Kind, zwischen dem Geschöpf und Gott, ist was Entscheidendes. Und da ist die Welt in Ordnung, da ist es paradiesischer Zustand. So, wir kennen ja diese Redewendung, ja, die Welt ist in Ordnung, paradiesische Zustände. Ihr versteht, was ich sagen will, das ist alles, was wir uns heute so nicht mehr vorstellen können. Wir leben in einer Welt, die auf den Abgrund irgendwie zudriftet und es gibt Atomwaffen, mit denen man die Welt mehrfach vernichten kann und so weiter. Damals war alles anders. Einer der Grundsteine, ein Teil dieses Fundaments war eben das Vertrauen zwischen Gott und Mensch, dass das in Ordnung ist. Und das Interesse von dem, der daran was stören will, an dieser paradiesischen Welt, zielt auf die Zerstörung dieses Vertrauens. In dem unzerstörten Paradies ist es möglich, ehrlich zu sein, Gefühle zu zeigen. Nach der Vertreibung aus dem Paradies kannst du kein Gefühl mehr ehrlich zeigen, ohne dass du damit rechnen musst, dass irgendjemand auf die Schlange gehört hat und deine Gefühle so interpretiert, wie es ihm gerade Spaß macht. Versteht ihr, wie ich mit meine? Die Schlange mit ihrem Gift, das ist natürlich nicht umsonst die Schlange genommen. Keine Schlange kann jetzt irgendwie was dafür, auch keine Anaconda oder Cobra sind natürlich Giftschlangen oder so. Aber es ist wunderbar erzählt, weil die Schlange eben giftig ist. Mit ihrem Gift vergiftet sie die Beziehung zwischen Gott und Mensch und sät den Zweifel und packt genau da an, wo man Vertrauen zerstört. Gott hat euch was vorenthalten. Er hat euch nicht gesagt, dass ihr sein werdet wie Gott und wisst, was gut und böse ist. Was die Schlange wiederum nicht sagt, ist, dass damit viel mehr zerstört wird als nur die Unwissenheit. Mit dem Vertrauensbruch, mit der Schuld, mit dem Bruch des Vertrauens gegenüber Gott kommt die Scham ins Spiel. Und Scham ist eine Geißel des Teufels, wenn wir ihn mal so nennen wollen, eine Geißel des Satans, mit der er die Menschheit in seinem Griff hält. Scham, man darf das nicht, man darf nicht, denk mal bitte darüber nach, ich werde gleich sagen, man darf das nicht unterschätzen. Schuldig geworden sein heißt, man schämt sich. Das ist der Punkt. Das ist genau hier wunderbar beschrieben. Die Menschen sind schuldig geworden, haben das Vertrauen gegenüber Gott gebrochen, haben gemerkt, da ist noch mehr, wir sind nackt. Gott hat uns die ganze Zeit so gesehen, aber Gemeinschaft mit Gott ist nicht mehr möglich. Sie verstecken sich zwischen den Bäumen im Garten. Das ist Scham. Schuld und Scham, soweit ist die heutige Psychotherapie auch gekommen. Schuld und Scham sind ein Paar. Das gehört zusammen. Deshalb ist nicht nur das Opfer von Schuld geschlagen, auch der Täter. Wer an anderen schuldig wird, wird automatisch immer mit seiner Schuld leben müssen und wird von der Scham dirigiert, regiert, und immer weiter von Gott weggetrieben. Ich denke, Scham ist etwas, was uns von Gott wegbringt. So wie es hier beschrieben ist. Scham ist gleichzeitig etwas, was uns auch schützt in diesem Leben. Schamlosigkeit ist eigentlich eine noch schlimmere Stufe des Lebens. Ja? Sündigen ohne Scham oder die Scham zu verdrängen, das ist eigentlich noch ein Schritt weiter in den Abgrund von Gott weg. Was gut angefangen hat, was eine vollkommene Schöpfung war, wird durch den Bruch des Vertrauens im Kern zerstört. Dadurch wird die Sache faul. Und wir merken, es ist eigentlich nur ein Baum oder zwei Bäume, der Erkenntnis und der Baum des Lebens, von denen sie nicht essen durften. Aber alle anderen, und das sind viele gewesen, ganz bestimmt, alle anderen hätten sie ja essen können und haben sie auch gegessen. Es hat auch gereicht. Das heißt, die Versuchung ist in dem immer da, was nicht verfügbar ist. Und so ist der Mensch. Das hängt uns bis heute an. Wir schauen auf das, was wir nicht haben, anstatt dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir orientieren uns an denen, die noch reicher sind als wir, anstatt dankbar zu sein für den Wohlstand, den wir haben. Und so, ja, ich will nur sagen, wie diese Schuld funktioniert, von der hier am Anfang der Bibel schon die Rede ist. Das ist tausende Jahre alt, dieser Text. Der ist garantiert gewachsen in der Volksweisheit des Israels, das noch umherzog als Kleinviehnomaden. Die haben Schafe und Ziegen gehütet. Von daher stammt dieser Text irgendwo. Das weiß man gar nicht genau, man kann nicht verorten, wer ihn zum ersten Mal erzählt hat. Mit diesem Vorgang hier sozusagen ist dann Schuld in der Welt und das Vertrauen zerbrochen zwischen Gott und Mensch. Und genau das, meine ich, ist, was die Bibel Sünde nennt. Dass das Vertrauen zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Das ist Sünde. Sünde ist nicht, wenn du zu deiner Frau mal ein hartes Wort sagst. Das ist vielleicht Schuld. Da kannst du dich entschuldigen und fangt ihr neu an, könnt ihr vergeben. Ja? Sünde ist, dass das Vertrauen zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Und das wächst von uns aus nicht wieder. Wir können das nicht reparieren. Und das hat etwas sehr, sehr Endgültiges und damit endet ja auch diese Erzählung. Wie gesagt, wir haben ganz viel übersprungen, was ich jetzt nicht sage, ich höre aber auf. Ich will nur sagen, der Mensch kann es nicht reparieren, aber Gott hat es repariert. Und das gehört in eine Predigt in der Passionszeit auch mit dazu. Wir leben in der Passionszeit, ja? Wir leben in den Sonntagen vor Ostern in diesem Jahr. Und da gehört es dazu, dass Gott leidend das auf sich nimmt, die Beziehung zum Menschen wieder in Ordnung zu bringen. In dem sein Sohn Jesus Christus Mensch wird. Die Menschen haben nicht die Macht, das in Ordnung zu bringen, aber Gott hat die Macht, indem er dafür sorgt, dass er einfach Schuld vergeben kann. Und dafür opfert er seinen eigenen Sohn. Der Mensch ist Gottes Geschöpf. Der kann da nicht viel tun. Er hat es vergeigt. Er hat es verdorben, aber reparieren kann er es nicht. Es ist wie so ein feines Glas oder nehmen wir Meißner Porzellan oder gar chinesisches Porzellan, was auf den Terrazzo-Boden fällt und in tausend Stücke zersplittert. Es war einmal. Aber Gott kann. Gott kann es wiederherstellen. Und Gott kann es auch so wiederherstellen, dass es nicht mehr gefährdet ist, dass es nicht ein zweites Mal zerbrechen kann. Oder Gott sorgt dafür, es kann das Vertrauen nochmal zerbrochen werden, aber Gottes Gnade ist dann größer und immer mächtiger als jeder neue Vertrauensbruch. Gottes Gnade ist immer größer, sie reicht immer weiter als jede noch so weitreichende Sünde. Gottes Gnade reicht für die größten Verbrecher der Menschheit, wenn sie es nur annehmen würden. Gottes Gnade reicht locker für dich und für mich, die wir so Durchschnittssünder sind. Aber bitte seien wir ehrlich, wir sind auch nicht besser als andere. Aber Gottes Gnade ist weitreichender. Sie erfasst auch das, was du in deinem Leben zerbrochen und nicht hingekriegt hast. Und das ist die frohe Botschaft in der Passionszeit. Sie erspart uns nicht den Blick auf unsere Sünde, aber sie öffnet uns den Blick für die Gnade Gottes. Und ohne diese Gnade kann ich auch nicht aufhören zu predigen. Deshalb musste der Hinweis auf Jesus Christus sein, der die Macht hat, all das, was hier zerbrochen ist, ganz neu zu machen, Neuanfang zu schenken und Menschen wieder zur Freude zu führen. Das ist Gottes Gnade und die reicht, um zu leben. Allein deine Gnade genügt.